NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. Der NSU-Prozess war heute geprägt von scharfen Wortwechseln zwischen Verteidigung und Richter. Die Kriminalität ist in Deutschland im vergangenen Jahr leicht angestiegen, so die Statistik. Und dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm 3 Milliarden Euro für den Aufbau von Mali, Stellenabbau bei ThyssenKrupp und Thomas Schaaf verlässt Werder Bremen. Zunächst aber zum NSU-Prozess in München. Und da ging es heute am dritten Verhandlungstag ziemlich turbulent zu. Die Verteidiger der mutmaßlichen Terroristin Beate Zschäpe und ihres mutmaßlichen Unterstützers Wohlleben haben weitere Anträge gestellt. Das Verfahren verzögert sich. Oliver Bendixen fasst den Tag am Münchner Oberlandesgericht zusammen.
Die Stimmung im Verhandlungssaal ist einem ständigen Auf und Ab unterworfen. Heute Vormittag blafften sich die Verteidiger der Angeklagten und die Anwälte der Nebenklage an, stritten sich ums Rederecht und versuchten dann, den Gerichtsvorsitzenden einzuspannen, damit der einige Lacher im Zuhörerraum zum Schweigen bringen solle. Am Nachmittag beruhigte sich die Lage dann wieder und alle Beteiligten bemühten sich um einen halbwegs zivilisierten Umgang. Allerdings liegen die Nerven blank, auch vor dem Hintergrund einer ganzen Flut von Anträgen. Andrea Tietz, die Sprecherin des Oberlandesgerichts.
Die Nebenkläger hatten Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen und Nebenklägervertreter. Soweit nachvollziehbar ist es nicht im Interesse der Nebenkläger und Nebenklägervertreter. Das wurde zum Ausdruck gebracht und das Gericht wird jetzt sicherlich das bei seinen weiteren Erwägungen einbeziehen. Das sollte einfach nur mal ein Gedanke zur weiteren Verfahrensgestaltung sein.
Umstritten ist vor allem die angedachte Abtrennung eines ganzen Verfahrenskomplexes. Konkret geht es um den Nagelbombenanschlag von Köln im Jahr 2004. Einige der dabei verletzten Menschen gehören zu den Nebenklägern. Sollten nun während des Verfahrens weitere Betroffene von ihrem Recht der Nebenklage Gebrauch machen, dann könnte dieser Prozess in dem Saal nicht mehr geführt werden. Und deshalb hat der Vorsitzende Richter selbst angeregt, über eine Abtrennung nachzudenken. Die Bundesanwaltschaft hat nichts dagegen, von den bisher schon bekannten Nebenklägern aber kommen kritische Stimmen. Alexander Hoffmann, der als Anwalt mehrere dieser Nebenkläger vertritt.
Eines ist klar, sollte das Gericht jetzt den Teil Kolbstraße abtrennen, dann ist das eine klare Kampfansage gegenüber den Nebenklägern. Dann verhandelt das Gericht ab jetzt gegen die Nebenklage.
Außerdem wisse überhaupt niemand, wie viele Personen tatsächlich noch in dieses Verfahren als Nebenkläger eintreten wollen. Jetzt muss das Gericht entscheiden, wie es hier weitergehen soll. Und es muss bekannt geben, wie es mit einem Antrag der Verteidiger umgeht, den Prozess für ganze 3 Wochen wieder auszusetzen. Beate Zschäpes Anwälte hatten hier argumentiert, nicht ausreichend Akteneinsicht bekommen zu haben. Außerdem müssten weitere Akten aus den Untersuchungsausschüssen in Berlin, Erfurt und München beigezogen werden, so die Forderung. Was manchen Beobachtern als Verschleppungstaktik der Anwälte erscheint, das ist für andere nur die volle Ausschöpfung der Strafprozessordnung, um die Rechte der 5 Angeklagten zu wahren. Ob 2 von ihnen nun morgen tatsächlich mit dem Beginn der Beweisaufnahme vernommen werden können, ist derzeit aber mehr als fraglich.
Die Straftaten, die bei der Polizei registriert werden, bilden die Grundlage für die jährliche Kriminalstatistik. Auto- und Ladendiebstähle, Wohnungseinbrüche sind da verzeichnet und auch Delikte, die mithilfe des Internets begangen werden. Und das werden immer mehr. Die Kriminalstatistik 2012 wurde heute vorgestellt. Dietmar Riemer berichtet.
Zunächst mal ist der Bundesinnenminister zufrieden mit der Gesamtsituation. Deutschland, sagt er, sei ausweislich der Kriminalstatistik 2012 eines der sichersten Länder, gemessen an internationalen Standards. Die Zahlen der letzten Jahre zeigen keine besonderen Ausschläge nach oben oder unten. 2012 wurden 0,1% mehr Taten registriert als 2011. Das heißt in absoluten Zahlen 5.997.000 Straftaten. Und die Aufklärung, gut die Hälfte der erfassten Fälle wurden gelöst. 54,4%, etwa so viel wie 2011. Wer in die Details schaut, sieht jedoch erhebliche Verschiebungen. Immer stärker schlagen Straftaten zu Buch, die im und mit Hilfe des Internet verübt wurden. Und dabei geht es nicht nur um Betrug, sondern
insbesondere also Sabotage von Netzen, Ausspähen von Daten, Abfangen von Daten. Das ist ein Thema, das uns zunehmend beunruhigt,
sagt der Bundesinnenminister Friedrich, CSU, Und er ist nicht nur besorgt, weil hier enorme Steigerungsraten zu sehen sind. +7,5% gleich 63.900 Fälle im Vergleich zu 2011, sondern auch deshalb, weil die Täter nur schwer oder gar nicht aufzuspüren sind. Denn da hat sich was verändert mit den Jahren.
Wir haben es inzwischen auch mit einem Tätertyp zu tun, der anders als vor 10, 15 Jahren nicht der hochspezialisierte Computerfreak war, sondern inzwischen gibt es eine Vernetzung von organisierter Kriminalität und Cyberkriminalität.
Was auch dazu führt, dass die Bedrohung der öffentlichen Infrastruktur durch Täter mit Maus und Tastatur zugenommen hat. Der Klassiker in der Kriminalstatistik ist auch 2012 der Einbruchdiebstahl in Wohnungen. Enorme Zunahme hier, +8,7% gleich 144.000 registrierte Fälle bei einer miserablen Aufklärungsquote von nur 15,7%. Der Vorsitzende der Länderinnenministerkonferenz, der neue niedersächsische Innenminister Pistorius, SPD, ist damit gar nicht zufrieden.
Das ist eine Kriminalitätssteigerung im Einbruchssegment, die beachtlich ist, die dazu führt, dass zum einen bei der Versicherungswirtschaft Schäden auflaufen von rund 600 Millionen Euro, also ein wirklich außerordentlich hoher Betrag. Aber was viel schwerer wiegt, ist neben dem materiellen Schaden die Wirkung, die so ein Einbruch auf die Betroffenen, auf die Einbruchsopfer hat.
Für Ärger sorgte am Rande eine Rangfolge der angeblich gefährlichsten Städte in Deutschland, basierend auf Straftaten gemessen je nach Einwohnerzahl. Danach ist Frankfurt am Main die deutsche Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate. Wissenschaftler kürten deshalb das Städteranking zur Unstatistik des Monats, weil hier nämlich Straftaten an der Einwohnerzahl gemessen würden und nicht etwa an der Zahl der Menschen, die sich tatsächlich in einer solchen Stadt bewegten. Lege man dies auch zugrunde bei der Bemessung, dann gäbe es ein viel realistischeres Bild. Innenminister Friedrich nahm die Kritik auf und räumte deshalb ein:
Sie haben in Großstädten beispielsweise überdimensional eine hohe Zahl von Schwarzfahrern in U-Bahnen und Straßenbahnen. Das ist im ländlichen Raum weniger der Fall. Also da gibt es Spezifika, die allein durch die Zahlen noch nicht ausreichend gewürdigt sind.
Und deshalb dürfe man die erhobenen Zahlen nicht einfach isoliert vom jeweiligen Umfeld sehen.
Soweit der Bericht von Dietmar Riemer. Ja, was heißt das nun, wenn eine Stadt wie Frankfurt in der aktuellen Kriminalstatistik die höchste Verbrechensquote verzeichnet? Was bedeuten die Zahlen für uns, die Bürger? Volker Schafranke kommentiert.
Den Verantwortlichen für die Sicherheit in Frankfurt, Düsseldorf, Köln und auch Hamburg und Bremen gibt die neue Kriminalitätsstatistik einen Rat. Vergesst die Kontrolle von Schwarzfahrern. Autobesitzer, die am frühen Morgen ihr Fahrzeug am abgestellten Platz vermissen, sollten nicht zur Polizei gehen, um Anzeige zu erstatten. Und wenn ein Unternehmen feststellt, die firmeneigene Informations- und Kommunikationstechnik wurde ausgespäht, dann sollte man darüber schnell den Mantel des Schweigens legen. Denn das treibt die Zahlen über die Kriminalität nur in die Höhe. Der Ruf der Städte, einschließlich der Polizei vor Ort, ist dahin. Und alle zeigen mit dem Finger auf einen und sagen: Hochburg der Diebe und Verbrecher. Völlig überzogen natürlich, aber es macht deutlich, so wie die Zahlen und Fakten über die Gewalt und Kriminalität erhoben werden, liefern sie ein verzerrtes Bild. Die Statistik ist mit Vorsicht zu genießen, objektiv und vergleichbar ist sie nicht. Wer als Metropolenregion viele Messen und Großveranstaltungen hat, einen pulsierenden Flughafen, dazu noch hunderttausende Berufspendler, der kann sich nicht messen lassen mit einer bayerischen Stadt wie Augsburg, in der sich offenbar richtig sicher leben lässt. Wer aber dann der Versuchung erliegt, die neue Statistik ungelesen beiseite zu legen, macht einen schweren Fehler. Immer mehr wird in Wohnungen eingebrochen, die Täter gehen dabei immer brutaler vor. Das ist eine alarmierende Entwicklung und ein Armutszeugnis für Polizei und Politik. Wer sich zu Hause nicht sicher fühlt, erlebt sein Dorf, sein Viertel, seine Stadt und die Region als brutal und gefährlich. Wenn die Polizeigewerkschaften nun reflexartig nach mehr Beamten schreien, ist das nur die eine Seite der Medaille. Wir alle sind gefordert. Durch aufmerksame Nachbarschaft, mit besserer Sicherung von Türen und Fenstern, mit mehr Vorsicht und Aufmerksamkeit. Alle 4 Minuten wird in Deutschland eine Wohnung geknackt, Nur jeder sechste Einbruch wird aufgeklärt. Die Versicherungen zahlen jährlich 600 Millionen Euro an Entschädigungen. Und über die psychischen Folgen für die Betroffenen wird viel zu wenig geredet. Der heutige Vorschlag, Mindeststandards bei Neubauten gegen Einbruch gesetzlich zu regeln, muss von der Politik umgesetzt werden. So wie in einigen Bundesländern der Einbau eines Rauchmelders in der Wohnung Pflicht ist, so muss künftig in jeder Bauordnung stehen, dass es sichere Wohnungstüren geben muss. Taten sind gefragt, da müssen wir uns auch nicht am Sinn und Unsinn einer Statistik abarbeiten.
Volker Schafranke kommentierte die Daten der Kriminalstatistik 2012 für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zu unserem nächsten Thema, und da geht es um viel Geld, das die Bundesregierung offenbar verschwendet hat. Denn Verteidigungsminister de Maizière wollte die Aufklärungsdrohne Eurohawk kaufen. Ein unbemanntes Flugzeug, das stundenlang in der Luft bleiben und Bilder aus Kampfgebieten in die Kommandozentrale liefern kann. Doch dieses Prestigeprojekt ist nun gescheitert. Aus Berlin Georg Schwarte.
Die Frage, wie die teure Superdrohne, die jetzt doch nie fliegen wird, auszusprechen ist, war heute für den Sprecher des Verteidigungsministers Stefan Paris noch das kleinste Problem.
Ob Sie Eurohawk oder Eurohawk sagen, it's up to you.
Fest steht, der Eurohawk fliegt nicht. Der Prototyp, so viel haben sie im Verteidigungsministerium mittlerweile festgestellt, wird absehbar keine Zulassung für den deutschen und europäischen Luftraum erhalten. 562 Millionen Euro sind bisher geflossen. Konsequenz jetzt, wir ziehen die Reißleine, kein weiteres Geld, Ende des Projekts.
Kurzum und in schlichter deutscher Sprache, die Entscheidung ist deshalb zu treffen, weil wir zum Teil schlechten Geld nicht auch noch Gutes hinterherwerfen wollten.
Der Grüne Omid Nuripur saß heute im Verteidigungsausschuss und fand die Sache nicht mal mehr lustig. Dass Minister de Maizière jetzt, wie er erklären ließ, die Reißleine ziehe, bemerkenswert.
Es ist nicht besonders heldenhaft, eine Reißleine nach dem Aufprall zu ziehen. Und da sind wir gerade. Es sind Mittel bis hin zu 1 Milliarde, wir wissen es nicht nur genau, die hier einfach verbrannt worden sind. Wir reden von Steuermitteln.
Und wir reden, sagt die Opposition, darüber, dass spätestens seit Ende 2011 klar gewesen sei, der Eurohawk werde nie fliegen können, weil der amerikanische Hersteller des Flugzeugs notwendige Konstruktionsdetails nicht herausgebe, weil die Drohne überdies notwendige Zulassungskriterien nicht erfülle. Alles halb so schlimm, versuchte heute der zuständige Staatssekretär Bemelmans die Sache auf seine Art einzuordnen.
Es ist nur, und ich betone nur, die Plattform aus unserer Sicht nicht sicher zu betreiben und deshalb das Experiment insoweit zu beenden.
Denn die Aufklärungstechnik des Konzerns EADS, Kostenpunkt 250 Millionen, die sei brauchbar, bezahlt und könne ja weiterverwendet werden. Die 250 Millionen für die Drohne, die nicht fliegt, nun ja, sagt Sprecher Paris.
Die sind vergebens, ziemlich vergebens. Das, was aber da drin steckt, das ist mir wichtig, diese 250 Millionen Euro, die für das Sensorensystem investiert worden sind, das ist nicht verloren.
Verloren allerdings hat die Opposition das Vertrauen in einen Minister, der 2 Jahre lang wisse, es wird nichts mit dem Eurohawk und trotzdem schweige und zahle, sagt SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold.
Also wir reden ja jetzt nicht über Peanuts, sondern wir reden über 680 Millionen plus X in einer Situation, wo bei den Streitkräften an allen Kanten und Ecken gespart wird und den Soldaten manche wichtigen Dinge, wie zum Beispiel das Internet im Einsatz kostenlos zu haben, verwehrt wird, weil angeblich kein Geld da ist.
Ja, das Geld. Wie teuer der Flop jetzt genau wird, der Staatssekretär hatte es heute nur Pi mal Daumen.
Der Schaden ist jedenfalls nicht so hoch, wie er benannt wurde. Der Schaden jetzt genau zu beziffern, kann ich nicht.
Johannes Kahrs von der SPD hatte da eine eigene Hausnummer und vorsorglich schon mal eine kleine Drohung an den Verteidigungsminister.
In der Sache haben die hier richtig 1 Milliarde Euro versenkt. Und zwar mit Ansage und das seit Jahren. Am Ende ist der Minister dafür verantwortlich und der Minister muss wissen, was er jetzt tut. Entweder er findet einen Schuldigen, der das an die Schulter pinnt, oder er ist selber fällig.
Fällig ist morgen jedenfalls erst einmal eine Regierungserklärung. Eigentlich zum Thema Neuausrichtung der Bundeswehr. Sehr wahrscheinlich, dass Minister de Maizière da auch über die Bruchlandung einer Drohne wird reden müssen. Das Motto hat sein Sprecher heute schon mal vorgegeben.
Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Yep.
Stefan Paris war das, der Sprecher des Bundesverteidigungsministers. Es sollte eine glanzvolle zweite Amtszeit für Barack Obama werden, doch im Moment sieht es wirklich nicht danach aus. Der US-Präsident steht unter massivem Druck, vor allem wegen der heimlichen Überwachung von Telefondaten der Nachrichtenagentur AP. Justizminister Holder hat das heute mit dem Argument gerechtfertigt, es habe sich um ein äußerst ernsthaftes Informationsleck gehandelt, das die US-Bevölkerung gefährdet habe. Er, so Holder, glaube nicht, dass sein Ministerium etwas falsch gemacht habe. Das sieht einer der berühmtesten Reporter des Landes aber ganz anders, wie Sabine Müller beobachtet hat.
Der Journalist Karl Bernstein ist einer, der sich auskennt mit Informanten und Lecks. Zusammen mit seinem Kollegen Bob Woodward deckte er Nixons Watergate-Skandal auf. Bernstein kennt sich auch aus mit US-Regierungen, die sogenannte Whistleblower einschüchtern. Das sind Mitarbeiter, die wichtige Informationen an die Presse weitergeben. Und eine solche Politik der Einschüchterung beklagt Bernstein unter Präsident Obama. Es geht darum, ein Exempel zu statuieren an Leuten, die mit Reportern reden, gerade wenn es um das Thema nationale Sicherheit geht, regt sich Bernstein im Sender MSNBC auf. Die Regierung beruft sich immer dann auf die nationale Sicherheit, wenn sie Dinge verstecken will, die die Öffentlichkeit wissen sollte. Genau das tat Justizminister Eric Holder gestern, als er den Lauschangriff auf die Nachrichtenagentur AP rechtfertigte. Das ist eines der schlimmsten Lecks, mit denen ich jemals zu tun hatte, so Holder. Es hat das amerikanische Volk in Gefahr gebracht und das ist keine Übertreibung. Worum es bei der Abhöraktion genau ging, sagt die Regierung nicht, mit Verweis auf die nationale Sicherheit. AP vermutet, dass es mit der Berichterstattung der Agentur über einen vereitelten Terroranschlag zu tun hatte. Klar ist, gesetzlich hatte die Obama-Regierung das Recht, eine Abhöraktion bei AP durchzuführen. Aber trotzdem ist die Sache empörend. Denn erstens scheint der Lauschangriff unangemessen weit gefasst gewesen zu sein. Und zweitens gilt eigentlich die Regel, dass Medien in solchen Fällen vorher informiert und um Kooperation gebeten werden. Obamas Sprecher Jay Carney betont, das Weiße Haus habe nichts von der Aktion gewusst und erst aus der Presse davon erfahren. Reporterlegende Bernstein sagt, das sei keine Entschuldigung dafür, die Verantwortung weiterzureichen. Hier geht es um die grundlegenden Richtlinien dieser Regierung, meint Bernstein. Die haben der Präsident und seine engsten Mitarbeiter ausgearbeitet. Zu sagen, er wusste nichts, ist Unsinn. Nicht erst seit dem AP-Fall beklagen Kritiker, dass die Obama-Regierung Whistleblower gnadenlos verfolgt. 6 aktuelle und ehemalige Regierungsmitarbeiter mussten und müssen sich wegen Geheimnisverrat verantworten. Das sind doppelt so viele wie unter allen Regierungen vorher zusammengenommen. Da ist der Soldat Bradley Manning, der Informationen über Amerikas Kriege an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben haben soll. Oder Thomas Drake, der Verschwendung und Betrug bei einem geheimen Abhörprogramm der Regierung an die Presse durchstach. Politisch hinterfragt wird dieser Kurs der Obama-Regierung kaum. Im Kongress herrscht generell überparteiliche Hysterie, wenn es um Lecks geht. Deshalb ist auch bei Obamas politischen Gegnern, den Republikanern, gerade erstaunlich wenig Empörung über die AP-Geschichte zu hören. Kritiker des Regierungskurses hoffen nun, dass die Bevölkerung endlich aufwacht und Druck macht. Demokratie ist kein Zuschauersport, sagt der Whistleblower-Experte Robert Greenwald auf CNN. Die Bürger müssen sich für diese Dinge interessieren und sich einbringen. Denn letztlich betrifft der zweifelhafte Umgang der Obama-Regierung mit der Meinungs- und Pressefreiheit jeden.
Frankreichs Regierung engagiert sich für Mali. Wie sehr, das hat die internationale Geberkonferenz gezeigt, die heute in Brüssel stattfand. Denn da war Präsident Hollande persönlich dabei. Er hatte ja im Januar Truppen nach Mali geschickt, um die Islamisten zu vertreiben. Nun soll die Wirtschaft des westafrikanischen Landes wieder aufgebaut werden. Alexa Gott-Bersen über das Ergebnis der Geberkonferenz.
Es ist ein starkes Signal der Unterstützung und der Solidarität für Mali. Mehr als 3 Milliarden Euro hat die internationale Gemeinschaft auf der Geberkonferenz in Brüssel zugesagt. 1 Milliarde mehr, als Malis Präsident Traoré zu hoffen gewagt hatte. Dass Malis Erwartungen sogar noch übertroffen wurden, wertet EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso als Zeichen des Vertrauens in das westafrikanische Land. Wir glauben an eine bessere Zukunft, an ein demokratisches, befriedetes Mali. An ein Mali, das politisch und wirtschaftlich stabil ist und an ein Mali, das kulturell offen und tolerant ist. Mehr als 500 Millionen Euro, also gut ein Sechstel der internationalen Hilfen, steuert die Europäische Union bei. Der deutsche Entwicklungsminister Dirk Niebel hat noch einmal 100 Millionen Euro versprochen. Die Geldgeber knüpfen ihre Zusagen allerdings an Bedingungen. Mali soll seinen Weg zurück zur Demokratie glaubwürdig fortsetzen. Dieser Weg dürfte für das westafrikanische Land kein einfacher sein. Gut ein Jahr nach dem Militärputsch liegt in Mali noch vieles brach. Vor allem im Norden des Landes, der monatelang von islamistischen Rebellen kontrolliert wurde, müssen Wasser- und Stromversorgung wiederhergestellt werden. Die Verwaltung und das Gesundheitssystem funktionieren nur mühsam. Malis Übergangspräsident Traoré weiß, dass die Finanzhilfen nicht ohne Gegenleistungen zu erwarten sind. Er hat den internationalen Geldgebern deshalb Reformen versprochen. Demokratische Wahlen soll es geben, und zwar möglichst schnell. Der geplante Termin Ende Juli sei zwar ehrgeizig, räumte Traoré ein. Er will aber die Zeit des Übergangs kurz halten und in Mali wieder eine stabile Führung installieren. Traoré selbst und die Mitglieder der amtierenden Regierung wollen dabei nicht antreten. Außerdem hat Mali sich verpflichtet, den Aufbau einer unabhängigen Justiz zu fördern und die Menschenrechte zu achten. Traoré reagiert damit auf Kritik unter anderem von Amnesty International. Die Organisation hatte nicht nur den Islamisten, sondern auch den Regierungstruppen Folter und Misshandlungen vorgeworfen. Wie wichtig ein stabiles Mali für die ganze Region ist, macht der EU-Ratspräsident Van Rompuy deutlich. Hier geht es nicht nur um humanitäre Hilfe. Wir zeigen auch unsere Entschlossenheit, gegen den Terrorismus und extremistische Kräfte zu kämpfen, die nur Gewalt sehen. Denn eins ist den Geldgebern klar. Anhaltende politische Unsicherheit oder sogar ein Zerfall Malis könnte die gesamte Sahelregion destabilisieren. Nicht zuletzt sollen die zugesagten Hilfen auch den Weg ebnen für eine Rückkehr der Kriegsflüchtlinge. Schätzungen zufolge sind fast 500.000 Menschen vor den Kämpfen in Mali geflohen.
Beunruhigend ist das, was der medizinische Dienst der Krankenkassen heute der Öffentlichkeit mitgeteilt hat. Es gibt viele Patienten, bei deren Behandlung Fehler gemacht werden. Und nicht selten sind die Patienten durch diese Fehler sogar dauerhaft beeinträchtigt. Einzelheiten von Kerstin Steinbrecher.
Eine vergessene Kompresse bei einer Herzoperation, ein übersehener Herzinfarkt oder ein nicht erkannter Knochenbruch. Fast 12.500 Fälle dieser Art sind auch im vergangenen Jahr auf den Schreibtischen der Mitarbeiter des medizinischen Dienstes der Krankenkassen MDK gelandet.
Erneut wurde in fast jedem dritten Fall der Behandlungsfehlervorwurf durch die Gutachter bestätigt. Damit zeigte sich, dass weiterhin viele Versicherte mit der Vermutung richtig liegen, dass bei ihrer Behandlung etwas falsch gelaufen ist,
sagt Stefan Gronemeyer, leitender Arzt des MDK. Die meisten Verdachtsfälle gibt es dort, wo viel operiert wird, also in der Chirurgie, der Orthopädie und der inneren Medizin, aber auch in der Zahnmedizin. Hier bestätigte sich auch fast jeder zweite Verdacht. Für den MDK ist die gleichbleibend hohe Zahl Beleg dafür, dass es in diesem Bereich nach wie vor Handlungsbedarf gibt. Zwar habe das im Frühjahr in Kraft getretene Patientenrechtegesetz etwas in Bewegung gebracht, aber für zentrale Fragen gäbe es weiterhin keine Lösung.
Es fehlt weiterhin ein lange gefordertes bundesweites Behandlungsfehlerregister mit der Folge, dass wir in Deutschland kaum etwas über das Ausmaß und die Entwicklung von Behandlungsfehlern wissen.
Zwar legen neben dem MDK auch die Ärztekammern Zahlen vor, allerdings wenden sich einige Patienten auch direkt an Versicherungen oder an Gerichte. Daneben gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil Geschädigte die Bürokratie einer Anzeige scheuen. Zwischen 40.000 und 170.000 könnte die Zahl der Patienten liegen, die Opfer eines Behandlungsfehlers werden, schätzt das Gesundheitsministerium. Das Bündnis Patientensicherheit geht dagegen allein von 17.000 Todesfällen pro Jahr aus. Hilfe für die Patienten soll jedenfalls das Patientenrechtegesetz schaffen. Es verpflichtet Krankenkassen, Patienten bei der Aufklärung von Behandlungsfehlern zu unterstützen. Allerdings, kritisiert der MDK, liegt die Beweislast noch immer in den meisten Fällen bei den Patienten. Für diejenigen, die vermuten, dass bei ihrer eigenen Behandlung ein Fehler unterlaufen ist, hat Ingeborg Singer vom MDK Bayern jedenfalls einen Tipp parat.
Das erste Gebot heißt, er möge sich hinsetzen und in aller Ruhe mit seinen Worten notieren, was ist denn eigentlich aus meiner Sicht passiert.
Dann mögliche Zeugen aufschreiben, also Verwandte, Besuch oder Bettnachbarn. Bei der Beschaffung von Arztbriefen und Befunden muss die Krankenkasse behilflich sein, die dann auch im Zweifel ein Gutachten erstellt.
Schlechte Nachrichten für ThyssenKrupp. Der Konzern will rund 3000 Stellen abbauen. Aus Essen, Jörg Marksteiner.
Überraschend kommen die Einschnitte nicht. Seit Wochen ahnten die Mitarbeiter von ThyssenKrupp, dass ein mehr oder weniger heftiger Personalabbau droht. Hinter verschlossenen Türen haben Betriebsrat und Vorstand schon seit Februar verhandelt. Heute dann, kurz vor Arbeitsbeginn, erfuhren die Mitarbeiter die Details. Ergebnis: Jeder fünfte Verwaltungsjob beim Essener Industriekonzern soll wegfallen.
Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir von den 15.000 Verwaltungsfunktionen, die wir weltweit haben, 3.000 abbauen werden, davon etwas mehr als die Hälfte in Deutschland,
sagte Personalvorstand Oliver Burkhardt. Am stärksten betroffener Einzelstandort ist die Essener Firmenzentrale. Dort sollen 200 von 800 Verwaltungsmitarbeiter gehen. Angesichts der Milliardenverluste könne sich ThyssenKrupp die über Jahre aus der dezentralen Organisation mit über 600 Einzelfirmen gewachsene Doppelarbeit schlicht nicht mehr leisten.
Es ist deswegen auch notwendig geworden, weil dieser Konzern schon seit längerem nur von seiner Substanz lebt und die irgendwann droht aufgebraucht zu sein. Und auf der anderen Seite natürlich ja notwendig, weil wir auch in den letzten Jahren einen großen Teil unseres Umsatzes auch verkauft haben. Wir haben aber immer noch die gleich große Verwaltungsmaschine sozusagen da gehabt und das musste angepasst werden.
Von der Arbeitnehmerseite gab es heute keine Proteste. Hauptgrund: Die Betriebsräte haben erreicht, dass es bis 2020 keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Die Mitarbeiter sollen über Altersteilzeit oder Abfindungen ausscheiden.
Wir haben sehr früh mit der Mitbestimmung, anders übrigens als in früheren Zeiten, bereits das Gespräch miteinander gesucht,
sagte Burkhardt, der bis vor kurzem noch NRW-Chef der IG Metall war.
Wir haben nicht einfach eine Zahl verkündet als Vorstand und dann sozusagen Welle der Empörung abgewartet und dann irgendwann nachts verhandelt und mit tiefen Augenringen unter den Augen dann ein Ergebnis präsentiert. Nein, wir haben das vorzeitig getan. Wir haben das jetzt bereits ein gemeinsames Verständnis dafür, dass wir davon ausgehen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Das ist ein ganz wichtiges Signal auch an die Belegschaft.
Die soll jetzt bis Mitte Juli erfahren, wen es in den kommenden 3 Jahren konkret trifft. Anschließend wird dann geklärt, zu welchen Konditionen die Betroffenen ausscheiden. Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Wilhelm Seggerath.
Ich sage mal, wir haben da auch mit der Arbeitgeberseite sehr konstruktiv verhandelt und deshalb wird die Absicherung im Detail nach meiner Einschätzung ähnlich laufen. Das wird nicht einfach, schwierige Situation, aber ich sage mal so, für einfach sind wir nicht gewählt.
Wilhelm Seggerath war das, der Betriebsratsvorsitzende von ThyssenKrupp. Zu unserem letzten Beitrag: Und da geht ein Trainer, Thomas Schaaf. Wie auch immer die offizielle Begründung für diesen Schritt lautet, eine freiwillige Aktion sieht anders aus. Aus Bremen, Klaus Wilkens.
Das Wort Entlassung wollte Sportchef Thomas Achin nicht in den Mund nehmen, aber wenn man die Aussagen auf der Pressekonferenz richtig deutet, dann war es nichts anderes. Die Geschäftsführung hatte einstimmig entschieden, dass man ohne die Bremer Trainerlegende Schaaf einen Neuanfang starten will. Und das, obwohl der 52-Jährige in Bremen gerne weitergearbeitet hätte.
Thomas Schaaf ist, wie er ist, und Thomas Schaaf ist Trainer mit Leib und Seele. Und ich glaube, wer ihn kämpferisch erlebt hat, die letzten Wochen und Monate und sich diesem enormen Druck, ich kann es nur noch mal betonen, das hätte nicht so jeder durchgestanden. Der weiß, wie er da agiert, und dass der Thomas Schaaf nicht zu uns kommt und seinen Rücktritt anbietet, ist da wohl klar.
So Sportchef Thomas Achin, der ohne Thomas Schaaf auf der Pressekonferenz erschienen war. Schaaf hatte sich am Vormittag von der Mannschaft verabschiedet und hatte anschließend das Vereinsgelände verlassen. Auch im letzten Spiel beim 1. FC Nürnberg wird er nicht mehr auf der Bank sitzen.
Das Entscheidende ist doch, wie fühlt sich Thomas Schaaf in dieser Situation? Wenn ein Mann, der so lange hier gearbeitet hat, wie möchte er hier rausgehen? Und da haben wir genau das getan, was er wollte, und diesen Wünschen, die haben wir berücksichtigt und nichts anderes.
Nur eine Videobotschaft an die Fans hat Schaaf in Bremen zurückgelassen. Das ist ein bisschen wenig und entspricht nicht seiner langjährigen und verdienstvollen Zeit bei den Grün-Weißen. Schließlich hat er an der Weser das Double geholt und sich mit seiner Mannschaft 6-mal für die Champions League qualifiziert. Aber vielleicht war die Trennung doch nicht so einvernehmlich verlaufen, wie vom Verein bekannt gegeben wurde. Auch die Mannschaft um Kapitän Clemens Fritz war von der Trennung überrascht worden.
Es war natürlich schon überraschend heute der Moment. Sicherlich wurde in den letzten Wochen, Tagen auch sehr, sehr viel spekuliert. Aber wenn es natürlich dann ausgesprochen wird, dann geht das schon unter die Haut. Wir hatten eine tolle Zeit. Ich konnte viel von ihm lernen, viel von ihm mitnehmen. Und ich denke, wir können uns alle nur bei ihm für die Zusammenarbeit bedanken.
Ähnlich sahen es auch die Fans, die in großer Zahl und meist fassungslos vor dem Weserstadion standen.
Finde ich nicht gut. Also ich fand, er passte immer gut zu Bremen, gehörte so wie in der Familie eigentlich mit dazu.
Ja, sehr schade. 14 tolle Jahre, aber es war abzusehen. 3 Jahre ging es bergab und irgendwie, wie heißt es so schön, man lebt sich auseinander in einer Ehe. Das kann auch hier passieren, das ist passiert. Er hat tolle Arbeit geleistet, ganz toller Trainer, aber vielleicht hat er seine Zeit verpasst.
Ne, der gehört einfach zu Werder.
Ja, fassungslos, ich verstehe es einfach nicht.
Ja, also ich verbinde auch Werder mit Thomas Schaaf, ganz klar. Find's schade, find's traurig, dass er geht. Auf jeden Fall.
14 Jahre und 5 Tage war Thomas Schaaf Trainer bei Werder Bremen. Nur 2 Trainer waren länger im Amt der Fußball-Bundesliga. Volker Finke beim SC Freiburg und Otto Rehagel bei Werder. Am Ende fehlten Schaaf 2 Monate und 29 Tage, um den Rekord von König Otto zu knacken.
Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 mit Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.